Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zum Tennis hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Der Davis Cup an diesem Wochenende wirft seine Schatten jetzt schon mal voraus, denn die deutsche Mannschaft ist in Australien zu Gast, muss in Brisbane gegen die Australier antreten. Und in der Nacht ganz aktuell können wir euch von der Auslosung berichten für die einzelnen Spiele, für die vier Einzel und das Doppel, in welcher Reihenfolge und wer gegen wen dann auch am Ende wirklich aufgestellt wurde. Und dazu ist natürlich unser Tennisexperte von Chip and Sharp, Andreas Thies, wieder bei mir. Hallo Andreas.
Hallo Malte.
Ja, aus deutscher Sicht, da hattest du gestern ja schon gesagt, wer mit Sicherheit die Einzel bestreiten wird, ist auch so gekommen. Alex Zverev und Jan-Lennard Struff, das sind die Deutschen, die spielen müssen. Auf wen treffen sie und vor allen Dingen in welcher Reihenfolge?
Also die Auslosung hat heute Nacht ergeben, dass Alexander Zverev das Auftakt-Einzel bestreiten wird. Er wird auf den Nachwuchsstar der Australier, Alex de Minaur, treffen. Und danach wird Jan-Lennard Struff gegen Nick Kyrgios spielen. Das hat die Auslosung heute Morgen ergeben, ungefähr 2 Uhr deutscher Zeit fand sie statt. Und Alexander Zverev gegen Alex de Minaur. Alex de Minaur und Nick Kyrgios spielen die Einzel für die Australier. Michael Kohlmann hat hinterher gesagt, ja, wir haben die Aufstellung schon so erwartet. Man hätte auch mit Jordan Thompson rechnen können, aber Alex de Minaur hatte einfach einen fantastischen Sommer dort in Australien, hat das Halbfinale beim Vorbereitungsturnier in Brisbane gespielt und hat das Finale danach in Sydney gespielt und ist zwar in der ersten Runde bei den Australian Open gegen Thomas Berdych rausgeflogen, aber trotzdem hat jetzt Leighton Hewitt ihm diese Aufgabe zugeteilt, gegen Alexander Zverev das Auftakt-Einzel zu bestreiten. Und für das deutsche Team ist das schon mit eins der, ja, quasi das wichtigste Einzel, was stattfinden wird, weil Alexander Zverev, von dem wird erwartet, dass er auf jeden Fall diesen Punkt holen wird. Sollte dieses Match verloren gehen und Alex de Minaur die Australier mit 1-0 in Führung bringen, dann wird es ganz, ganz schwer, hier in Australien als Sieger nach Hause zu fliegen. Also für Alexander Zverev ist der Druck schon relativ groß. Jan-Lennard Struff gegen Nick Kyrgios, der hat hinterher nichts zu verlieren. Nick Kyrgios ist der klare Favorit, aber Jan-Lennard Struff hat auch in der Pressekonferenz gesagt, er liebt die Davis-Cup-Wochen, das ist für ihn die beste Zeit. Und er hat einen guten Sommer gespielt, er hat Roger Federer bei den Australian Open einen guten Kampf geliefert, hat Thomas Berdych geschlagen in der Vorbereitung auf die Australian Open. Also auch der kommt mit einer ganzen Menge Selbstvertrauen rein und er hat letztes Jahr im Davis Cup gezeigt, zu was er in der Lage ist, wenn er gefordert ist. Letztes Jahr hat er ja quasi das deutsche Team alleine vor dem Abstieg bewahrt, als er das Doppel an sich gerissen hat, als er das dritte Einzel an sich gerissen hatte, als er gegen Joao Sousa gewonnen hatte. Das waren andere Umstände. Trotzdem, Jan-Lennard Struff kann hier mit einer ganzen Menge Selbstbewusstsein reingehen und er hat ja auch das Halbfinale bei den Australian Open im Doppel erreicht. Also Jan-Lennard Struff gegen Nick Kyrgios, dann das zweite Einzel.
Im Doppel dann Struff, allerdings in Australien kein Faktor, weil sich Kohlmann für die Paarung Gujovcic-Pütz entschieden hat. Richtige Wahl aus deiner Sicht?
Ja, also auf die Doppelaufstellung würde ich noch nicht so richtig viel geben wollen, gerade bei der deutschen Mannschaft. Tim Pütz ist als Doppelspieler mitgekommen. Ich gehe davon aus, dass er erstmal spielen wird. Aber ob Peter Gojovcic dort antreten wird, das ist eher unsicher. Tim Pütz hat mit Jan-Lennard Struff in Portugal damals ein gutes Doppel gespielt. Es kommt ein bisschen drauf an, wie sehr Jan-Lennard Struff gefordert sein wird hier im Doppel, im Einzel mit Nick Kyrgios. Sollte es über 5 Sätze geben, es soll morgen nicht ganz so heiß werden, es soll eher kühler werden. Sollte es über 5 lange, anstrengende Sätze gehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir die Doppelaufstellung Gojovcic-Pütz sehen. Sollte Jan-Lennard Struff früher fertig sein, dann müsste es eigentlich so laufen, dass die Paarung, dass die Doppelpaarung Struff-Pütz heißen wird, weil die beiden haben, wie gesagt, gut zusammengespielt. Letztes Jahr im Doppel des Davis Cups haben sie auch in 5 Sätzen gewonnen. Davor hatten sie noch ein Vorbereitungsturnier, einen Challenger gewonnen. Also bei den Deutschen ist noch so ein bisschen Spielraum drin. Bei den Australiern, John Peers, davon geht jeder aus, dass der auf jeden Fall doppelt spielen wird. Er ist ein Weltklasse-Doppelspieler. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass er zusammen mit Matthew Apton spielen will. Nick Kyrgios ist auch ein guter Doppelspieler. Von daher, da könnten wir vielleicht noch sehen, die Paarung sehen John Peers und Nick Kyrgios. Aber ich glaube eher, dass wir uns erstmal auf die Paarung Matthew Apton-John Peers verlassen können. Bei Gojovcic-Pütz, da da ist noch eine ganze Menge Spielraum.
Auf jeden Fall werden wir auf australischer Seite nicht Leighton Hewitt im Doppel sehen. Das steht schon fest. Das hattest du gestern ja auch schon gesagt. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, trotz guter Leistung. Das steht fest.
Ja, ja. Also Leighton Hewitt hatte nochmal gesagt, ja, vielleicht und so. Und Michael Kohlmann hat hinterher gesagt, ja, wir sind auf alles vorbereitet. Aber so richtig konnte man nicht dran glauben, gerade weil auch Leighton Hewitt 5 Spieler mitgenommen hat. Das wäre schon sehr hart gewesen, wenn er da 2 Spielern gesagt hätte, Leute, ich spiele jetzt einfach mal. Ich habe so toll in Australien gespielt. Nein, also das war nicht zu erwarten. Leighton Hewitt wird sich das Ganze von der Bank aus anschauen. Das ist auch wahrscheinlich besser. So Matthew Ebden und John Pierce sind auf jeden Fall die besseren Spieler inzwischen.
Japan gegen Italien, auch eine Partie in der ersten Runde. Auch da steht die genaue Auslosung schon fest. Da ist man ja auch dank der früheren Morgenstunde schon so weit, dass man da entsprechende Entscheidungen getroffen hat. Wie sieht's da aus?
Also es wird in Morioka gespielt morgen bis Sonntag. Japan trifft auf Italien. Taro Daniel und Yuichi Sugita spielen die Einzel für die Japaner. Noshihito Nishioka und Kei Nishikori, Entschuldigung, der Name ist mir gar nicht eingefallen. Die sind noch nicht so weit wieder nach ihren langen Verletzungen, dass sie Davis Cup spielen können. Deswegen ist es quasi die zweite Garnitur. Und für die Italiener spielen Fabio Fognini und Andrea Seppi. Und da trifft morgen erst Taro Daniel auf Fabio Fognini und dann Yuichi Sugita auf Andrea Seppi. Das sieht erstmal klar aus, aber die Japaner haben einen sehr schnellen Belag verlegt dort in Morioka und vielleicht kann man Fabio Fognini so ein bisschen überraschen, vielleicht kann man auch Andrea Seppi so ein bisschen überraschen, auch wenn man sagen muss, Seppi hat ein sehr gutes Turnier gespielt bei den Australian Open, auch Fabio Fognini war nicht ganz unzufrieden mit seinem Turnier. Die Italiener müssen als Favoriten bezeichnet werden, aber Japan ist immer für eine Überraschung gut. Von daher, da sollten wir auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Und morgen früh in der Sportshow werden wir natürlich über die ersten Einzel beim Davis Cup in Australien und natürlich dann auch in Japan berichten.
Das machen wir. Davis Cup dann morgen bei uns wieder ein wichtiges Thema. Und Tennis ist aber noch nicht abgeschlossen, denn wir haben ja auch noch gute Nachrichten aus deutscher Sicht von den Damen WTA Tour in Taiwan mit Sabine Lisicki. Und die schickt sich dort an, ja, zu einem Siegeszug zu starten. Zweiten Sieg in Folge schon gefeiert.
Ja, und das ist wirklich eine Überraschung, weil sie war ja jetzt lange verletzt. Wir hatten gestern gesagt, sie wäre an der Schulter operiert worden. Das ist nicht richtig gewesen. Sie ist an einem Knie operiert worden, musste dann nach ihrem letzten Einsatz dann nochmal 3 Monate pausieren und ist jetzt wieder zurückgekommen und hatte ja ihre erste Runde dann eher sehr knapp gewonnen gegen Yu Juan Zhang, wo sie 5-1 im dritten Satz zurückgelegen hatte, 15-40 auch schon, und das dann noch gedreht hat, das Match. Und gestern trat sie gegen Naohi Bino an, Japanerin, die schon mal weiter oben auch in der Weltrangliste stand, die hier auch die Favoritin war, die ihre erste Runde gegen Sam Stosur gewonnen hatte. Aber Sabine Lisicki hat gestern nicht richtig viel anbrennen lassen. 6-4, 6-1 hieß es am Ende. Für Sabine Lisicki das Einzige, was so ein bisschen negativ war, war der Aufschlag. Der kam nur unter 50%, der erste Aufschlag. Aber wenn sie den traf, hat sie meistens die Punkte gemacht. Und sie hat deutlich mehr Winner geschlagen als Sabino und die Unforced Errors im Rahmen gehalten. Und das war dann so die Mixtur, dass Sabine Lisicki das dann gestern gewinnen konnte und hier im Viertelfinale in Taiwan steht. Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hat, hier gleich mal 2 Siege einzufahren. Sabine Lisicki steht jetzt auf jeden Fall im Viertelfinale und hat dann auch schon in der Weltrangliste wieder ein paar Plätze gut gemacht. Sie war in der Weltrangliste auf Platz 246 zurückgefallen und mit dem Sieg gestern ist sie unter die Top 200 zurückgekehrt, also jetzt wieder 198. im tagesaktuellen Ranking. Und dort wird sie dann jetzt in der nächsten Woche dann stehen und der Siegeszug muss noch nicht zu Ende sein. Sie trifft jetzt im Viertelfinale auf Monika Niculescu. Die hat gestern in einem sehr skurrilen Spiel gegen Sarina Diaz mit 6-0, 1-6 und 6-4 gewonnen. Nachdem sie im dritten Satz schon mit Break zurücklag, konnte sie sich nochmal zurückkämpfen. Wer Monika Niculescu noch nicht gesehen hat, sie spielt Vorhand Slice die ganze Zeit und das ist durchaus ein sehr komisches Spiel dann auch für die Gegnerinnen und sie hat damit aber jetzt hier ihren Erfolg gefeiert, steht im Viertelfinale und trifft dort auf Sabine Lisicki.
Also, wir drücken natürlich weiter die Daumen und werden verfolgen, was Sabine Lisicki dort in Taiwan alles noch so gelingt. Wir gucken nach St. Petersburg, wo Julia Görges ja gestern bereits, haben wir drüber berichtet, sich ja schon gegen Maria Sakkari durchsetzen konnte. Jetzt spielt sie heute wieder. Wer wird ihre Gegnerin heute sein?
Roberta Vinci ist ihre Gegnerin, die Altmeisterin aus Italien, möchte man sagen. Die hatte ja in der ersten Runde gegen Teresa Martinschauer gewonnen und hatte sich auch durch die Quali durchgekämpft und musste 3 Quali-Runden in St. Petersburg gewinnen, um dann sich fürs Hauptfeld zu qualifizieren. Also Roberta Vinci hat schon 4 Siege hinter sich und Julia Görges wird gewarnt sein. Sie ist die Favoritin. Sie reist mit unglaublich viel Selbstvertrauen natürlich nach St. Petersburg oder ist dort hingereist und hat hier ihre erste Runde, du hast es gesagt, gegen Maria Sakkari, ja auch in zwei Sätzen ganz klar gewonnen. Also Julia Görges ist natürlich die Favoritin, auch wenn sie bei den Australian Open gegen Alizé Cornet verloren hatte, ist trotzdem nach wie vor der Eindruck da, dass Julia Görges im Moment in einer Superform ist. Sie hatte das Vorbereitungsturnier in Auckland gewonnen, sie hatte letztes Jahr dann ja noch die WTA Elite Trophy in Zhuhai gewonnen, hatte in Moskau noch gewonnen, also von daher, Julia Görges ist wirklich richtig gut drauf und ist die Favoritin gegen Roberta Vinci. Das wird heute im Laufe des Mittags wird das Spiel vonstatten gehen und darüber werden wir dann natürlich auch morgen in der Sportshow berichten.
Und wer in St. Petersburg auch wirklich gut in Form ist, Petra Kvitova, gestern gegen Elena Vesnina überhaupt nichts anbrennen lassen, 6:2 und 6:0 die Russin abgefertigt.
Das war bislang die beeindruckendste Leistung, die ich in dieser Woche gesehen habe. Petra Kvitova war gestern zwischendurch nicht spielbar. Also man muss es so sagen, Petra Kvitova hat ihren Aufschlag getroffen, hat aus jeder Ecke des Platzes hat sie Winner geschlagen und hat Vesnina überhaupt keine Chance gelassen. 6:2, 6:0 hieß es am Ende für Petra Kvitova. Wir erinnern uns, sie hatte bei den Australian Open in der ersten Runde gegen Andrea Petkovic verloren mit 10:8 im dritten Satz. Davon war hier keine Rede mehr. Das war gestern wirklich eine bemerkenswert gute Leistung. Ich habe mehrfach die Augenbrauen gehoben, ob der Schläge von Petra Kvitova. Das war wirklich Weltklasse, wie sie gestern Elena Vesnina überhaupt keine Chance gelassen hat. Kvitova steht jetzt in der zweiten Runde. Ihr Problem ist die Konstanz. Kann sie so eine Leistung nochmal bringen? Sie muss sie jetzt gegen Irina Camelia Begu finden, heute im Laufe des Tages. Die hat ja gegen Andrea Petkovic in der ersten Runde gewonnen. Kann Kvitova nochmal so eine Leistung bringen? Wird sie klar sich durchsetzen gegen Begu? Sollte sie diese Leistung nicht nochmal bringen können, wird es eine schwierige Geschichte. Und Kvitova braucht die Ergebnisse. Sie möchte die Ergebnisse, sie möchte wieder in die Weltspitze zurückkommen. Sie hatte ja letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, hatte sie ja das Attentat zu überstehen, wo ein Angreifer ihre Hand verletzt hatte und es zwischendurch nicht mal klar war, ob sie wieder zurückkommen wird auf den Tenniszirkus. Und sie ist zurückgekommen und ihr mangelt es so ein bisschen an den ganz großen Ergebnissen. Und das möchte sie natürlich gerne hier in St. Petersburg dann wieder aufholen. Und wie gesagt, heute im Laufe des Tages trifft sie auf Irina Camelia Begu. Kann sie diese Leistung wiederholen, steht überhaupt nichts einem Viertelfinaleinzug im Wege. Sollte sie diese Leistung nicht wiederholen können, wird es ein enges Spiel.
Das Match des Tages und auch ein sehr, sehr enges Spiel gab es gestern zwischen Elena Rybakina und Caroline Garcia. Es ging über drei Sätze. Am Ende setzte sich die Russin durch, dank zweier Tiebreaks, also zweiter und dritter Satz, die jeweils im Tiebreak entschieden wurden. Ganz enge Kiste und eine Kiste, die zum Teil sehr kontrovers war. Was war da los?
Beim Matchball war es tatsächlich für Elena Rybakina. Rybakina ist eine Spielerin, die auf Platz 450 der Weltrangliste ist, hatte gegen Temia Baczynski in der ersten Runde ihren ersten Sieg auf WTA-Ebene gefeiert und hatte gestern gegen Garcia gespielt. Der erste Satz ging an Garcia mit 6:4. Da hat man gedacht, ja, sie setzt sich wohl sicher durch. Aber Rybakina haut unglaublich auf den Ball und kann die Bälle sehr, sehr gut verteilen mit ihrer Kraft. Hatte den zweiten Satz mit 8:6 im Tiebreak gewonnen. Und im dritten Satz ging es auch wieder in Tiebreak. Es steht 6:5 für Rybakina. Und dann geht ein Ball auf die Linie oder aus. Die Schiedsrichter oder die Linienrichterin ruft den Ball aus. Und es wäre eigentlich ein Punkt vielleicht gewesen für Rybakina. Garcia spielt den Ball zurück, aber ins Netz. Und dann gab es die Challenge, dann gab es das Hawkeye. Die Challenge sagte, dass der Ball gut gewesen sei von Rybakina. Und die Schiedsrichterin entschied dann darauf, dass Caroline Garcia diesen Ball nicht hätte zurückbringen können, weil sie ins Netz gespielt hat. Garcia hat gesagt, der Ausruf kam zu spät. Ich habe den Ball schon beziehungsweise der Ausruf kam zu früh. Ich habe den Ball absichtlich ins Netz gespielt. Und da gab es große Diskussionen dann gestern noch zwischen Garcia und der Schiedsrichterin. Die Schiedsrichterin hat sich nicht beirren lassen und hat am Ende den Sieg Rybakina zugesprochen, die jetzt im Viertelfinale steht und für die größte Überraschung hier natürlich in diesem Match oder in diesem Turnier bislang gesorgt hat, die an drei Sätze Caroline Garcia rausgeschieden hat. Ich habe mir diese Szene diverse Male angeschaut und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, welche Entscheidung die richtige ist. Ob man den Punkt hätte wiederholen lassen sollen oder ob man Rybakina diesen Punkt zusprechen soll. Ich bin ganz froh darüber, dass die Schiedsrichterin diese Entscheidung getroffen hat. Sie hat sich für Rybakina getroffen. Die steht jetzt im Viertelfinale, trifft auf die Siegerin aus der Partie Görges gegen Vinci. Also können wir sie vielleicht sogar nochmal in einem Match gegen eine deutsche Spielerin wiedersehen.
Also werden wir natürlich verfolgen hier bei uns in der Sendung, in unserem werktäglichen Update in der Sportshow in Sachen Tennis oder sicherlich auch Thema dann am Montag noch bei den Kollegen von Chip and Charge bei Andreas Thies und Philipp Joubert, die neue Ausgabe unseres Tennis-Talks wird es dann Anfang der nächsten Woche wieder als Podcast geben, hier zum Download bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android. Die gibt's in den entsprechenden Stores. Kostet nichts, bietet euch aber Vollzugriff auf alles, was wir hier auf meinsportradio.de machen und Chip in Charge. Und Tennis natürlich ein ganz wichtiger Programmpunkt unseres Senders. Andreas, vielen Dank für heute.
Gerne.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. MeinSportRadio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf MeinSportRadio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.